Einschlafen mit Star Wars, der Podcast. Jetzt bewerten und abonnieren. Hi, ich bin Marvin und in dieser Folge tauchen wir ein in das Leben auf Tatooine. Möge die Nacht mit dir sein. Der Inhalt dieser Folge ist Legends. Die Städte auf Tatooine. Auch wenn es nur wenige Städte auf diesem Planeten gibt, herrscht in diesen ein reges Treiben. Mos Eisley. Mos Eisley Raumhafen. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Obi-Wan Kenobi über Mos Eisley. Der einzig nennenswerte Raumhafen des Planeten befindet sich in der größten Stadt, in Mos Eisley. Mos Eisley, die auch die Piratenstadt genannt wird, ist eine gesetzlose Stadt und einer der größten Raumhäfen des Wüstenplaneten Tatooine, die überwiegend als Zufluchtsort von Trampern, Dieben, Schmugglern und Schurken aller Rassen angesehen wird. Besucher sollten in der berühmten Cantina vorbeischauen, einer dunklen Spelunke, in welcher man außer Essen und Trinken auch wertvolle Kontakte mit der Unterwelt knüpfen kann oder Dienstleistungen der verschwiegenen Art findet. Ursprungsort für die Stadt ist das Wrack der Dowager Queen, ein vor lange Zeit abgestürzter Raumfrachter, welcher heute die Mitte von Mos Eisley bildet. Um das Wrack herum entstanden kreisförmig kleine Siedlungen und breiteten sich schnell aus. Die Stadt ist in ein altes und in ein neues Viertel unterteilt und besitzt ein eigenes Energie- und Wasserwerk im Zentrum. Besucht man Mos Eisley, ist man schnell gefangen genommen vom hektischen Treiben in den vielen verwinkelten Gassen und Straßen. In der Stadt herrscht reger Verkehr aus bunt zusammengewürfelten Lebensformen und Droiden, riesige Drewbacks, auch Taurücken genannt, und ungelenkte Rontos stapfen donnernd durch die Straßen. Rostige Wracks stehen überall, direkt neben den neuesten Gleitern der Galaxis. Raumschiffe in allen Formen und Größen starten und landen hier. Die Sehenswürdigkeiten in Mos Eisley. Das Wrack der Dowager Queen in der Mitte von Mos Eisley. Natürlich der Raumhafen mit den Raumschiff-Startrampen. Jabbas Wohnsitz, den du allerdings besser nicht alleine besichtigen solltest, das Dim-U-Kloster und natürlich die berühmte Kantina. Mos Espa. Die Hauptstadt von Tatooine wurde vor allem durch eine große Pottrennbahn bekannt. So ist die Stadt einmal im Jahr der Treffpunkt für interplanetare Piloten und Besucher überall aus der Galaxis. Die Arena bietet vielen tausend Individuen Platz, die von dem Spektakel angelockt werden. Während Mos Eisley hauptsächlich vom Handel und Dienstleistungen lebt, wurde Mos Espa hauptsächlich durch Schrotthändler berühmt, bei welchen man nahezu alles finden kann, was man benötigt. Darüber hinaus blühen hier ebenso der illegale Handel, das Glücksspiel und die Sklaverei. Letztere war für viele Bewohner von Mos Espa bittere Realität. Es war üblich, dass die wohlhabenderen Händler Sklaven besaßen, die als Diener oder billige Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Da Zahlungsmittel der Republik auf Tatooine nahezu wertlos waren, bildeten Sklaven eine nützliche Ware. Sklaven wurden erworben oder verkauft, vielfach dienten sie sogar als Spieleinsatz bei Glücksspiel. Wichtige Orte von Mos Espa. Natürlich Watto's Laden. Der Schrottplatz des cholerischen Toydarianers bietet nahezu alles, was ein Mechaniker oder Pilot gebrauchen könnte. Watto war einst der Herr von Anakin Skywalker, bis ihm die Freiheit erkauft wurde. Die Hauptstraße von Mos Espa mit vielen beeindruckenden Häusern, unter anderem die Behausungen von, schon wieder, Jabba und Gardulla. Der Markt von Mos Espa mit seinen Tuchhändlern, natürlich die Pottrennbahn und aber auch die Sklavenunterkünfte am Stadtrand mit zum Beispiel Anakin Skywalkers ehemaliger Behausung. Anchorhead. Einst war Anchorhead die bekannteste Siedlung des gesamten Planeten. Die ersten Siedler, die auf Tatooine landeten, bauten hier einen der seltenen Brunnen. Nach mehreren vergeblichen Besiedlungsversuchen von Minenunternehmen gelang die erste dauerhafte Besiedlung Anchorheads um 4000 vor der Schlacht von Yavin durch die Chirka Corporation und die Ansammlung kleiner Hütten wuchs stetig zu einem blühenden Handelszentrum an, in welchem sich Feuchtfarmer und Händler trafen. Selbst die riesigen Sandkriecher der Jawas konnte man hier bestaunen, denn die Schrottsammler wussten, dass man hier gute Preise für die selbst zusammengebauten Droiden erhalten konnte. Anchorhead liegt am Rand der Chott-Salzwüste und des Dünenmeers, wodurch die Siedlung den kulturellen und sozialen Mittelpunkt Tatooines darstellte. Hier trieb man Handel, tauschte Neuigkeiten aus oder brachte sich in Sicherheit, wenn es zu einem Angriff der Taskenräuber kam. Schließlich baute man sogar einen eigenen kleinen Raumhafen, lange bevor Mos Eisley gegründet wurde, und so landeten hier Frachter und Sternenschiffe von überall. Doch das Glück der Siedler währte nicht lange. Die Quelle versiegte von einem Tag auf den anderen. Die Lebensgrundlage war dahin, und so wanderten die Siedler binnen weniger Jahre nach Mos Espa oder ins neu gegründete Mos Eisley ab. Die Farmer erkannten, dass sie dort ihre Ware zu besseren Preisen anbieten konnten, und so schrumpfte Anchorhead auf einen Bruchteil der ursprünglichen Größe. Bald bestand Anchorhead nur noch aus einer Ansammlung von der Sonne ausgedörrter, verfallener Häuser, welche langsam im Sand versanden. Die wenigen, die sich heute noch hier befinden, sind meist alte Siedler, welche nirgendwo mehr hingehen wollen. Die Stille der Siedlung wird jedoch, sehr zum Leidwesen der alten Siedler, oft genug durch donnernde Triebwerke durchbrochen. Die jungen Farmertöchter und Söhne haben sich die Tosh-Station zum Treffpunkt auserkoren. Hochgeschwindigkeitsrennen lenken die jungen Leute von der oft eintönigen und schweren Arbeit bei ihren Eltern ab. Die Tosh-Station war einst die Hauptenergieverteilung sowie der Hauptwasserkomplex von Anchorhead. Später diente sie als Gleiterwerkstatt und unfreiwilliges Jugendzentrum. Weitere Sehenswürdigkeiten: Jabba's Palast. Am äußersten Rand des Dünenmeers steht majestätisch ein großer Palast, welcher die gesamte Ebene überblickt. Ursprünglich von den Boma-Mönchen erbaut, war dies lange Zeit Jabba's Palast. Jabba selbst war ein Gangsterboss mit großem Einfluss in der Unterwelt und hervorragenden Beziehungen. In dem Palast lebte eine bunte Mischung an den verschiedensten Kreaturen, die sich Jabba aus Geschäftssinn, Sklaverei oder aus anderen Gründen angeschlossen haben. Die Gamorreaner-Garde war Jabbas loyale Leibwache, welche auch den Palast selbst bewachte. Eine uralte Legende besagt, dass der mysteriöse, religiöse Orden der Bomar-Mönche den Palast als Tempel mit Hilfe von Sandleuten erbaut hätte. Noch heute kommen gelegentlich Sandleute auf ihren Bantas und bleiben vor dem Palast stehen und starren lange Zeit auf die Anlagen. Die große Grube von Karkun. Mitten im Dünenmeer liegt die große Grube von Karkun und dort ist eine seltsame und furchterregende Kreatur beheimatet. Der Salak. Das Ungeheuer sitzt zum größten Teil unter der Erde vergraben in einem großen Sandtrichter, und wann immer ein Lebewesen in den Trichter fällt, zieht der Salak mit einem seiner vielen Greifarme dieses in sein Maul. Viel ist nicht bekannt über den Salak, und die wenigen Informationen, die gesichert vorliegen, gehen auf Erzählungen von Jawas zurück. Sicher ist nur, dass der Salak ungewöhnlich lange lebt. Schätzungen sprechen von 20.000 bis 50.000 Jahre, was auf seine sporadische Nahrungsaufnahme zurückzuführen ist. Eine der grausigsten Eigenschaften des Salaks besteht darin, dass er seine Beute über eine Ewigkeit verdaut. Die Kreatur hat eine außerordentlich langsame Verdauung, dessen Säfte zwar das Opfer langsam zersetzen, jedoch dieses auch mittels verschiedener Nervengifte und Halluzinogene am Leben erhalten. Erzählungen berichten, dass manche Opfer über eine Dauer von 1000 Jahren so langsam und unter unvorstellbaren Qualen verdaut wurden. In Liedern der Sandleute ist davon zu hören, dass hierbei der Salak auch das Bewusstsein seiner Opfer integrieren würde und diese dadurch auch untereinander in einer Art telepathischer Verbindung zueinander stehen. Der größte Teil des Salak verbirgt sich unter der Oberfläche und ist tief im Boden verwurzelt. Dies stellt Xenobiologen vor die Frage, ob es sich beim Salak überhaupt um ein Tier oder nicht doch um eine Pflanze handelt. Ein Beweis hierfür wäre die Fortpflanzung. Der Salak vermehrt sich mittels Sporen, die sowohl in den klimatischen Extremen von Tatooine als auch im Weltall überleben können. Jabba warf mit großem Vergnügen Widersacher und Rivalen in die Grube von Karkun und verfütterte sie an den Salak. Dies hatte zur Folge, dass der Salak außerordentlich groß geworden ist. Eines der bekanntesten Opfer des Salaks war der Kopfgeldjäger Boba Fett, der während eines Kampfes mit Luke Skywalker in die Grube stürzte. Boba Fett konnte sich jedoch, als bisher einziger, nach geraumer Zeit aus dem Magen des Salaks befreien. Fett hatte es mit übermenschlicher Anstrengung geschafft, einen Sprengsatz zu zünden und war so vom Salak wieder ausgespuckt worden. Der Salak selbst wurde durch die Explosion schwer verletzt. Jedoch überlebten Seitenarme in den verzweigten Gängen der Grube von Karkun, die sich seit dieser Zeit langsam wieder regenerieren. Dead Bantha Gulch. Die Dead Bantha Gulch war eine besonders tückische Schlucht in der Gegend der Jundlandwüste, die von Platt O'Keefe und Trueb Tscholak entdeckt wurde, als die Schmuggler nach ihrer Flucht aus der Sklaverei zwischen 6 vor der Schlacht von Yavin und 2 vor der Schlacht von Yavin auf Tatooine untertauchten. Die beiden gaben dem Ort seinen Namen, als sie in der Schlucht das Skelett eines Banthas fanden, und nutzten ihn anschließend viele Male als Zuflucht, da sie ihre Frachter dort hervorragend verbergen konnten. Die Schlucht wurde aus irgendeinem Grund sowohl von den Taskenräubern als auch von den Jawas strikt gemieden, und es galt das Gerücht, dass sie verflucht sein könne. Im Jahr 0 nach der Schlacht von Yavin fand dort ein Kampf zwischen ihnen und imperialen Sturmtruppen statt, die unter dem Befehl von Burkett standen. Die Schlacht endete zugunsten der Schmuggler, die somit die Rebellenallianz mit Waffen beliefern konnten. Einheimisches Leben. Die Taskenräuber. Die einzigen Ureinwohner Tatooines sind die Taskenräuber, oder auch Sandleute genannt, die durch die ewigen Wüsten und Steintäler ziehen. Sandleute wissen, wo sie Wasser finden, und so kommt es selten vor, dass sich Menschen und Sandleute begegnen. Passiert dies, dann endet es oft mit dem Tod der Menschen. Denn die Sandleute sind grausame Kämpfer, die sich furchtlos und aggressiv jeglicher Bedrohung in den Weg stellen und keine Angst kennen. Die Taskenräuber besitzen keine geschriebene Sprache. Stattdessen gibt es bei ihnen lange und komplexe Gesänge, die ihre Stammbäume und ihre Legenden zum Inhalt haben. Vielfach hört man über weite Distanzen in der Wüste diese Gesänge, hauptsächlich nachts, wenn die Tasken lagern und der Geschichtenerzähler, eine in der Gemeinschaft hoch angesehene Person, über alte Legenden berichtet. Der Geschichtenerzähler ist der Chronist der Mannbarkeitstaten eines jeden Clanmitglieds. Wenn er eine Geschichte zum ersten Mal erzählt hat, darf fortan keine Silbe mehr davon geändert werden. Für alle Zeiten. Die Geschichten werden direkt an einen Nachkommen überliefert, welcher diese in vielen Jahren auswendig lernt, ohne sie jedoch jemals laut aufzusagen. Denn die Worte dürfen, selbst während der Lehrzeit, niemals unkorrekt ausgesprochen werden. Ist der Geschichtenerzähler der Meinung, dass sein Schüler reif ist, um Selbstmeister zu werden, muss er dem Stamm vortragen, was er gelernt hat. Macht er hierbei auch nur den kleinsten Fehler, wird er sofort getötet. Hat er jedoch alles korrekt aufgesagt, wird er der neue Geschichtenerzähler des Clans. Der alte Geschichtenerzähler zieht sich dann zum Sterben in die Wüste zurück. Die Wüsten sind übersät von Zeugen vergangener Schlachten. Abgestürzte Schiffe, ausgebrannte Ruinen und zerstörte Droiden. Dieser Umstand bringt eine andere Spezies auf den Plan. Die Schrottsammler. Jawas. Ganze Stämme von Schrottsammlern versorgen sich aus den großen Wüsten von Tatooine. Eine der bekanntesten Rassen sind die Jawas, welche mit großen Raupenfahrzeugen, sogenannten Sandkriechern, kreuz und quer über den Planeten fahren und auf ihrer Reise alles mitnehmen, was auch nur einen Funken Wert besitzt. Die Jawas sind intelligente Einwohner von Tatooine, unablässig plappernd und etwa einen Meter hoch. Besonders auffällig sind ihre glühend gelben Augen, die unter dicken Kapuzen herausleuchten, die sie gegen die stechenden Sonnen tragen. Die Hauptnahrungsquelle stellt der sogenannte Habba-Kürbis dar. In der Sprache der Jawas bedeutet Habba Stab des Lebens. Jawa-Gesellschaften bestehen aus größeren Familienverbänden, welche eine wichtige soziale Grundlage des Lebens der Jawas darstellen. Es gibt 43 verschiedene Ausdrücke für die Beschreibung von Verwandtschaftsverhältnissen, welche peinlichst genau dokumentiert werden. Einmal im Jahr, während der Sturmsaison, ziehen die Jawa-Clans zu einem großen Becken im Wüstenmeer und veranstalten eine geheime Tauschhandelsbörse mit ihrem gesammelten Schrott. Viele Legenden und Geschichten der Jawas ranken sich um ein riesiges Meer, welches einst große Teile von Tatooine bedeckt haben soll. Erst in jüngster Vergangenheit brachten Ausgrabungen im Dünenmeer große fossile Funde zutage, welche belegen, dass diese Erzählungen einen wahren Ursprung haben. Flora und Fauna. Auf einer wasserarmen Welt wie Tatooine wachsen keine großen oder üppigen Pflanzen. Dennoch gibt es einige Lebensformen, welche sich perfekt an die kargen Bedingungen angepasst haben. Das Messermoos zum Beispiel frisst sich in die Schattenseiten von Felsen hinein, spaltet dort Kristalle und entzieht bestimmten Mineralien eingeschlossene Wassermoleküle. Die winzigen Sandflöhe ernähren sich von Messermoos, ebenso die langen, gut gepanzerten Klippenbohrwürmer. Auch die Trichterblume besitzt eine Möglichkeit, um an Wasser zu kommen. Heiße Luft, die durch das Ende des röhrenartigen Systems der Pflanze geleitet wird, kondensiert durch den Temperaturunterschied im Inneren und sammelt sich in der Biegung der Pflanze. Die Habbergurke, eine Art Melone mit sehr fester, kristallener Haut, welche die Sonne reflektiert, ist eine langsam wachsende, schwer verdauliche Frucht, aber die wichtigste Nahrungsquelle für die Ureinwohner Tatooins. Ebenfalls von der Habbergurke ernähren sich die Wompratten, die sich als grau-braune Felsbrocken tarnen, während sie den Grund der Canyons nach Futter absuchen. Die Bantas, die Reittiere der Sandleute, groß wie ein Shuttle, sind zottige und hochintelligente Tiere, die jedoch von Menschen nicht eingesetzt werden können, da sie als außergewöhnlich stur bezeichnet werden. Das ist so, als versuchst du auf einer Katze zu reiten. Dennoch haben die Sandleute Methoden gefunden, sich diese Tiere nutzbar zu machen. Kinder bekommen im Alter von 7 Jahren ein junges Banta zur Seite gestellt, mit dem sie eine enge persönliche Bindung eingehen. Auf diese Weise ist es ihnen im Erwachsenenalter möglich, ihre Tiere zu reiten. Das größte Lebewesen jedoch ist der gefürchtete Kreiddrache, die wildeste Bestie auf dem Planeten. Die bis zu 100 Meter langen, mit scharfen Zähnen und 2 Hörnern auf dem Kopf bewehrten Drachen sind hauptsächlich in gebirgiger Gegend zu finden. Sie wachsen ihr gesamtes Leben lang und werden hierbei immer stärker. Im Hochsommer hallen die Berge vom Gebrüll der brünstigen Drachen und niemand, selbst die tapfersten Sandleute, würden es wagen, zu dieser Zeit nur in ihre Nähe zu kommen. Über das Aussehen der Kreiddrachen ist wenig bekannt, denn von den Menschen, die sie jemals sahen, haben die wenigsten diese Begegnung überlebt. Einzig die Sandleute stellen sich in einem Ritual der Volljährigkeit den Drachen, wobei hauptsächlich jüngere Exemplare gejagt werden. Der Alltag auf Tatooine. Die weiten, unbewohnten Landstriche aus Felsgebirgen und Sanddünen, die primitiven Überlandstraßen und die unbeleuchteten Gassen machen den ganzen Planeten zu einem unsicheren Ort, auf dem Raub, Entführung, Überfall und Mord an der Tagesordnung sind. Zufällige Reisende riskieren, von den Sandleuten niedergeschossen zu werden. Feuchtfarmer werden regelmäßig von Verbrecherbanden ihrer Einkünfte beraubt. Und ein einzelner Druide kann schnell von Jawas entführt werden. Die Ordnungshüter gelten als korrupt und schauen gegen entsprechende Zahlung häufig weg oder sie sind zu überlastet, um sich mit Bagatelldelikten zu befassen. Jedes Jahr brausen gigantische Sandstürme über die Oberfläche von Tatooine und verändern dabei das Gesicht des Planeten laufend. Heutzutage leben auf Tatooine etwa 80.000 Siedler. Salz und Silikate sind das Wenige, was Tatooine im interplanetarischen Handel zu bieten hat. Für Schmuggler ist der Planet ein sicherer Zufluchtsort, denn er liegt jenseits der Routen der imperialen Polizeipatrouillen und wird nur selten von Sicherheitskräften besucht. So bleibt Tatooines größte Attraktion, dass man hier einige der schönsten Sandglasskulpturen der Galaxis finden kann. Das Leben ist hart auf Tatooine, und dennoch gibt es viele Glücksritter und Abenteurer, die darauf hoffen, hier ein neues und erfolgreicheres Leben beginnen zu können. Denn das Leben am Rande der Legalität hat einen gewaltigen Vorteil. Es werden keine unnötigen Fragen gestellt und wer Geld hat, kann alles bekommen. Egal ob ein Raumschiff, einen Führer oder ein paar diskrete Informationen. Es ist alles eine Frage des Preises. Die regelmäßig eintreffenden Wassertanker und andere Versorgungseinrichtungen haben dafür gesorgt, dass der Lebensstandard in den Städten, insbesondere in Mos Eisley, deutlich gestiegen ist. Besucher von Tatooine kommen meist in Mos Eisley an, der größten Stadt und dem einzigen Raumhafen des Planeten. Mos Eisley gilt als ein Sumpf aus Verbrechen, Korruption und Glücksspiel. Spezies aus 1000 Welten treffen sich dort mit Schmugglern und Händlern und die gesamte Stadt brodelt vor Leben. Von Mos Eisley ist es nur ein Katzensprung nach Anchorhead. Die kleine Siedlung dient als Handelszentrum für Bewässerungsfarmer, welche ihr Dasein am Rande des Dünenmeers fristen. Früher gab es rund um Anchorhead große ergiebige Quellen, welche von den Pilgern, die die Wüste durchquerten, oft genutzt wurden. Inzwischen sind diese jedoch schon lange Zeit versiegt. Nirgendwo sonst wird so deutlich wie hier, dass der gesamte Planet an den Launen des Wüstenwindes hängt. Weht er stärker und heißer als sonst, dann schwindet der Wasserertrag und die kargen Ernten fallen noch dünner aus. Kredite werden gekündigt oder nicht gewährt und jeder leidet darunter. Früher war die Wassergewinnung eine aufwendige Sache. Jedoch verrichten automatisierte Systeme inzwischen den Dienst besser als die Menschen. Somit bleibt für die junge Bevölkerung von Tatooine nicht mehr viel zu tun. Viele träumen davon, den Planeten zu verlassen und ihr Glück irgendwo dort zu machen, wo der Kern der Galaxis nicht ganz so weit entfernt ist. Für die allgemeine Unterhaltung findet sich auf Tatooine nur wenig. Daher sind die wenigen Veranstaltungen auch große kulturelle Ereignisse. Eines davon sind die Bunta Eve Classic, eine Podrennen-Veranstaltung, welche mehrere Tage dauert und bei welcher Podpiloten aus der gesamten Galaxis mit ihren düsengetriebenen Kisten gegeneinander antreten. Der Austragungsort des Bunta Eve Classic war die Mos Espa-Rennstrecke, dessen Teilnehmer sich durch einen breiten, abgeflachten Felszug, genannt Ben's Mesa, herumschlängeln mussten. Die Gefährlichkeit der Rennen steigert nur noch deren Faszination für die Zuschauer. Jedes Jahr kommt es auf Tatooine zu schweren und teilweise auch tödlichen Unfällen, was bisher jedoch die Zuschauerzahlen nur noch weiter nach oben getrieben hat. Darüber hinaus befinden sich in den Kernen der wenigen Städte Vergnügungsviertel mit Nachtclubs, illegalen und legalen Wettbüros sowie Bars und Restaurants. Gesetze. Auch wenn es vielfach so aussieht, als ob Gesetz und Ordnung auf diesem Planeten nicht existieren würden und hier alles gestattet wäre, gibt es in Wahrheit hier ebenso Gesetzeshüter und Richter. Jedoch gilt auf dem gesamten Planeten nur ein Gesetz, das der Hutts. Das Grundprinzip der Huttengesetze basiert darauf, die Geschäfte zu sichern und für ein angemessenes Einkommen der herrschenden Hutts zu sorgen. Verbrechen werden in drei Kategorien unterteilt. Kategorie 1: Wer einen Hutt verriet, gegen ihn konspirierte oder den Tod eines seiner Repräsentanten verursachte, auf den wartete der sichere Tod. Sein Vermögen wurde eingezogen und seine Familie versklavt. Kategorie 2: Diebstahl, Insolvenz oder der Mord an einem Freibürger wurde mit Versklavung bestraft, ebenso der Diebstahl von Wasser. Kategorie 3: Raub von geringen Mengen Wasser, weniger als 2 Liter, Handelsverstöße und Körperverletzungen, dies wurde mit Geldstrafen geahndet. Verbrechen geringerer Kategorie können bei Wiederholung jedoch ebenfalls mit dem Tod bestraft werden. Möge die Nacht mit dir sein.